Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen
Michael Stiller und meinem Kollegen
Jan Scholzen. Ja, das dritte Jahr Maschinenraum geht so langsam zu Ende. Zumindest haben wir heute die 149. Folge vor der Brust und wir machen danach mal ein paar Wochen Pause.
Ja, kann genau. Man so sagen.
Das kann man so sagen.
Das ja, kann man so sagen.
Weihnachten werden wir nicht senden und da geht es eher an den Rehrücken und Silvester werden wir auch nicht senden.
Werden wir auch nicht senden. Es geht weiter dann am 9. Januar mit frischen Themen und mit ausgeruhten Köpfen.
Geölter Maschine.
Ganz genau. Ja, wir hatten in der letzten Folge das Thema
Focke Behavior Model.
Genau, dieses behavioristische Modell. Und das ging zurück auf ein Buch, Tiny Habits hieß das Buch vom Autoren B.J. Fogg, ein Stanford-Professor?
Es war Stanford.
Tatsache.
Und du bist reif für den Urlaub, oder?
Kann das sein? Ja, vielleicht nochmal die Drüsen durchspülen, ich weiß auch nicht, was alles. Ein bisschen mal die Maschine ruhen lassen, tut vielleicht gut. Jedenfalls. Titel der heutigen Folge, der 149. Folge ist Aller Anfang ist klein, Tiny Habits.
Genau, und das Ganze vielleicht nochmal ganz kurz zur Wiederholung für die, die ein ähnliches Problem haben wie du gerade. Fogg sagte, Verhalten resultiert immer nur dann, wenn die Motivation stimmt, wenn ich die Fähigkeiten habe und wenn es eine Aufforderung gibt. Und das Ganze, die Aufforderung muss immer da sein, das ist der Auslöser von Verhalten. Und Motivation und Fähigkeiten können sich gegenseitig kompensieren. Also hohe Motivation, dann kann es auch sein, wenn es mir wirklich schwerfällt, was zu tun, dass ich es trotzdem mache. Und wenn es besonders leicht fällt, dann brauche ich auch keine hohe Motivation. Dann kann auch eine geringe Motivation schon dafür sorgen. Und was er auch sagt, und das ist, glaube ich, wichtig für unsere heutige Folge mit Aller Anfang ist klein, Motivation ist eher ein Partybegleiter als derjenige, den ich frage, ob er mich in 2 Wochen vom Flughafen abholen kann, weil die sehr wankelmütig ist. Heute genau. So, morgen so.
Genau, also auf die Motivation kann man sich nicht so richtig verlassen und dann sind wir auch mit der, also mit der Abholung oder mit der Zusammenfassung vom letzten Mal durch. Je einfacher ich es einem Kunden, einem Nutzer, mir selbst mache, desto wahrscheinlicher ist, dass ich ein Verhalten, das gewünschte Verhalten an den Tag lege.
Genau, und was er auch sagt, go big or go home, ist halt die schlechteste Lösung, um Verhalten auszulösen, weil es im Wesentlichen zur Enttäuschung führt. Ne? Wenn ich mir einfach zu viel vornehme, dann bin ich immer abhängig A, von meinen Fähigkeiten, also ich muss es schon können, und zum anderen bin ich auch noch abhängig von der Motivation. Und das, wie gesagt, ist ein wankelmütiger Freund und deswegen versuche es so klein wie möglich zu machen, so einfach wie möglich zu machen, um reinzukommen und versuche darauf aufzubauen.
Genau. Und wo wir hier so philosophieren und vielleicht ein bisschen breit hier unterwegs sind, thematisch, ist es ganz wichtig, das ist ein tolles Denkmodell, was ja für Erziehung, für Persönlichkeitsentwicklung, für Change Management, für Business-Probleme, für Marketing, Vertriebsthematiken sich einfach eignet. Ne? Und die Essenz, du hast es gerade gesagt, nimm ein Verhalten, das du dir aneignen willst, mach es klein, probier es in deinem Leben aus und lass es wachsen.
Genau.
Also nicht dieses Go Big, jetzt verändern wir mal die Welt, sondern wir fangen mal mit einem ganz kleinen Schritt an und dann gucken wir mal weiter, ob es funktioniert.
Genau, und da kann man auch wunderbare Beispiele finden. Ich greife jetzt einfach vorweg, weil ich komme gerade in Rage, merke ich. Und mein Lieblingsthema ist CRM-Einführung. Mhm. Wir haben jetzt ein CRM, da wird alles drin erfasst und wir machen alles sofort damit. Ich habe noch nie in meinem Leben gesehen, dass diese Implementierung funktioniert, weil kein Mensch es nutzt.
Genau, also die Software stand und die Menschen auch, aber daneben oder genau. Die Nutzer haben es nicht angenommen. Das habe ich auch schon mehrfach gesehen.
Genau, weil die Fähigkeit fehlte, weil es einfach zu groß ist. Ich muss auf einmal alles da reinlegen und es wird ja auch von vornherein suggeriert, wenn das Ding da ist, dann funktioniert alles super. aber keiner macht es nachher, weil er nicht genau weiß, wie es bedient und weil dann auch die Motivation nicht immer da ist und dann ist es einfach ein Flop.
Genau. Ja, starten wir doch mal mit dem ersten Schritt, weil BJ Fogg formuliert es hier so, dass er mit 7 Schritten zum Erfolg hier kommt. Das müssen wir so ein bisschen süffisant auch hier mal so kommentieren. Wir sind beide nicht so davon überzeugt, dass es die Top 3 oder die Top 5 oder die Top 7 oder die Top 13, aber es ist übrigens nie eine gerade Zahl. Es ist immer eine ungerade Zahl.
Das stimmt.
Ja, stimmt. Genau. Das ist selten, dass man 6 Schritte. Also das hat so was etwas Dogmatisches und so was Knallermäßiges. Trotzdem wollen wir mal durchgehen, weil wir mindestens mit 5 dieser Schritte doch d'accord gehen.
Genau, also Ziel ist, wir wollen ein Verhalten auslösen bei uns selber oder bei unseren Kunden. Mhm. Und dafür gibt es halt 7 Schritte zum Erfolg. Und das Erste, was er sagt, ist, du musst dir klar machen, was ist das Ziel der Person, die ein Verhalten an den Tag legen soll. Was soll wirklich erreicht werden? Also BJ Fogg macht es am Beispiel, er möchte Zahnseide benutzen.
Zahnseide?
Zahnseide. Er hat da keinen Bock drauf. Seine Zähne sind so eng und jedes Mal...
Tut weh,
ne? Jedes Mal blutet es und das ist sein Ziel insgesamt. Ne? Er möchte halt diese Zahn... Also eigentlich möchte er gesunde Zähne haben. Das ist so
das darüber liegende
Ziel. Das ist das darüber liegende Ziel. Das kann beim Kunden aber auch sein, und das ist jetzt ganz wichtig, wenn wir jetzt mal als Marketeers denken, es ist nicht der Kunde soll was kaufen. Das ist nicht das Endverhalten, sondern der Kunde soll das Produkt nutzen.
Ah, okay.
Ne? Der Kauf ist ein einmaliges Verhalten, was auf dem Weg zum Nutzen stattfinden muss.
Ja, verstehe. Aber damit ich es nutzen kann, also ich mache die Nutzung möglichst schön, einfach. Wenn ich das geschafft habe, dann ist der Kauf komplett naheliegend und
genau,
dann spielt keine Rolle mehr.
Ja, genau. Das ist so, ne, ich brauch diese Nutzung. Oder für mich, ne, ich möchte halt einen gesunden Körper haben. Das ist vielleicht auch ein Ziel von mir, vor allem nach Weihnachten. Oder wie ich es manchmal so schön sage, ich möchte ganz gerne, dass alle Körperteile von mir gleichzeitig die Treppe runtergehen und nicht ein Teil irgendwie eine halbe Sekunde später es folgt.
Gut, also starten wir damit, dass wir das gemeinsame Ziel finden. Was ist das Ziel? Was soll erreicht werden? Und hier möglichst spezifisch werden, also nicht allgemein Plätze vertreten, sondern umsetzbare kleine Schritte machen. Du hast es hier an einem Beispiel Unternehmenskultur mal aufgegriffen.
Ne? Genau, also Unternehmenskultur verbessern ist halt so ein schwammiges Ding. Ne? Da wäre es jetzt halt, wir möchten die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen verbessern, das kann man auch nochmal schwammiger machen, wir möchten halt weniger Streit haben. Also da gucken, dass es möglichst konkret wird oder wenn ich sage, ich möchte einen gesunden Körper haben, auch sehr schwammig. Ne? Im Grunde genommen hätte ich gern einen Fettanteil von 18% im Körper. Das wäre sehr konkret.
Ui. Das ist aber nicht gut, 18%. 14 ist so, habe ich letztens so einen Podcast gehört hier mit
Du, ich wäre froh, wenn ich 18 hätte. Ich weiß
nein,
nicht,
wie es bei dir. Nein.
Ich habe meine Waage gesagt 21, aber wir verlieren jetzt vielleicht den einen oder zwei anderen
Hörer. Ja. Oder das wird mal ein Special. Ich dachte 14, 15 dachte ich, wäre so normal.
Okay. Das ist, sag mal, eine Körperwaage. Ich weiß noch nicht, was die kann. Also ich messe das jetzt nicht mit so einem Millimeter-Dicker.
Okay, aber Sie merken schon, ein Streitgespräch rund um den BMI. Nein, aber wo ich bei dir bin, also ein Ziel finden, okay, den nicht Body Mass Index, sondern den Fettanteil. Wenn man den kann man recht gut messen, wenn man eine kalibrierte Waage hat. Und das ist zumindest steuerbar. Ne? Das ist ja auch die Idee, jetzt, ich will nicht ablenken von der Balanced Scorecard, if you can measure it, you can manage it. Das, genau. Darum geht es, glaube ich, hier.
Möglichst Ziel, konkret werden.
Konkret werden. Schritt 2.
Schritt 2 ist, ich muss mir jetzt überlegen, welche Verhaltensoptionen gibt es denn eigentlich? Und das, okay, Fogg nennt es jetzt, ich muss mir einen Swarm of Behaviors, also einen Schwarm von Verhaltensmustern suchen. Ich würde sagen, machen Brainstorming. Mhm. So, und das erste Brainstorming ist, was würde ich einmal durchführen? Also wenn wir jetzt in der Unternehmenskultur sind, dann wäre es ein Workshop.
Einmaliger Workshop.
Ein einmaliger Workshop. So, wenn ich ja, das Abnehmthema, da wird schon schwer, ein einmaliges Event. Was ist es denn? Ich verzichte einmal auf ein Glas Rotwein. Mehr kann ich mir aktuell auch nicht vorstellen.
Also nur 3 statt 4. Also, naja, okay. Kein gutes Ziel, kein nachhaltiges Ziel.
Genau, und der zweite Schritt wäre, wenn ich diese Einmal-Dinger habe, das kann ich mir einmal gut vorstellen, dann entwickle ich das weiter und sage, welche Verhaltensmuster möchte ich daraus generieren? Also was kann ich mir vorstellen, was kann ich öfter machen? Mhm. Welche Teile davon kann ich immer wieder machen? Wenn wir die Unternehmenskultur uns ansehen, wie kann ich zum Beispiel das Mailing, das Mailverhalten ändern? Mhm. Oder bei diesem Abnehmbeispiel, wie wäre es zum Beispiel, wenn ich, wie kann ich mein Essverhalten ändern? Ne, ich esse jedes Mal FDH, frisst die Hälfte, wie man so schön im Ruhrgebiet gesagt hat. Und wenn ich jetzt an Kaufverhalten denke, könnte ich mir auch so ein Nutzverhalten an, wo ich von einer kleinen Probe vielleicht zu einer dauerhaften Nutzung komme. Was wären da so kleine Verhaltensmuster, die man machen könnte? Mhm. Und in einem dritten Schritt sagt er, welche Verhalten möchte ich dafür aufgeben? Weil meistens ist es ja eine Verhaltensänderung. Was möchte ich nicht machen? Und da kann ich mir dann halt überlegen, was ist im Grunde genommen ein Verhaltenskosmos? Welche Möglichkeiten an Verhaltensweisen kann ich mir vorstellen, um mein größeres Ziel zu erreichen?
Genau, und da hast du hier so eine Planungshilfe ausgemacht, ne? Das sogenannte Focus Mapping, das einfach in einer Vierfelder-Matrix einfach zeigt, die Verhaltensweisen, die einen hohen Einfluss oder im anderen Extrem einen niedrigen Einfluss haben auf das gewünschte Ziel und dann die persönliche Einschätzung, wie du selber dem gegenüberstehst. Schaffst es oder schaffst es eher nicht?
Genau, das heißt, das ist auch wichtig im Vorgehen. Ich sortiere erstmal vertikal, unten stehen die Sachen, die halt einen niedrigen Einfluss auf meine Zielerreichung haben und oben stehen die Sachen, die einen hohen Einfluss haben. Das ist wichtig, deswegen das erstmal neutral zu machen, damit ich nicht mich selbst betuppe. Mhm. Ne, damit ich nicht sage, schaffe ich sowieso nicht, dann hat es auch keinen hohen Einfluss.
Ja, okay. Mhm.
So, deswegen erstmal rangreihen, was zahlt stark aufs Ziel ein, was zahlt weniger stark ein. Und dann ist es eine Kombination zwischen Motivation und Fähigkeit.
Fähigkeit.
Und Fähigkeit. Mhm. Glaube ich, das würde ich auch durchführen? Ja, nein. Mhm. Oder das würde mein Kunde auch machen? Ja, nein. Ne? Also würde er ein kleines Käsehäppchen mal essen oder kauft er direkt das ganze Käserad? Und wird er dann Käse-Junkie? Oder nimmt er direkt das ganze CRM-System oder wird er mal das Kampagnenmanagement für eine Kampagne ausprobieren? Genau. So, das sind so die Verhaltensweisen, die ich da draufpacken würde. Und dann sortiere ich die halt in diese 4-Felder-Schema und oben rechts, natürlich immer das Schöne, das sind die sogenannten Golden Behaviors. Sie haben einen hohen Einfluss auf meine Zielerreichung oder auf das Ziel, was der Kunde erreichen soll.
Und ich kann es.
Genau, und er kann es. Es wird ihm leicht fallen, das wirklich zu tun.
Also, wir hatten beim letzten Mal dieses Abnehme- oder körperliche Fitness-Beispiel. Jemand, der schon mal Liegestütze gemacht hat und sieht, zum Muskelaufbau im Oberkörper ist das ganz brauchbar. Also kann ich jeden Tag, was weiß ich, einige Liegestütz einfach machen, weil ich es kann, weil es mir leicht fällt und weil ich weiß, es hat einen recht hohen Einfluss, positiven Einfluss auf Muskelmasse oder was auch immer.
Genau, ich würde halt nicht mit Kreuzheben anfangen. Ne?
Komplexer.
Kreuzheben?
Jetzt wird es aber speziell.
Auf jeden Fall komplexer Bewegungsablauf, man braucht eine Hantelstange, eine lange Hantelstange auch noch. Relativ schwierig. So.
Der ehemalige Kraftsportler Michael Stiller berichtet.
Mit mittlerweile 21% Körperfett. Ich habe sehr erfolgreich Muskelmasse in Fett umgewandelt.
Okay, auch das.
Ja. Genau. Und wichtig ist jetzt aber idealerweise klein anzufangen. Mhm. Warum? Warum klein anfangen? Weil die Motivation mankgemütig ist. Und desto kleiner ich bin, desto eher ist oder desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dieses Verhalten auch wirklich durchführe.
Ganz genau. Also Klassiker zum Jahreswechsel. Die Anmeldezahlen in Fitnessstudios gehen durch die Decke. das ist okay, das ist aber dann nicht sehr nachhaltig, wenn das jemand tut, sich erstmalig anmeldet, der vielleicht noch nie mal gewalkt ist für eine halbe Stunde oder noch nie gejoggt ist für eine halbe Stunde. Also nur die reine Anmeldung wird es nicht tun. Besser ist es, einfach mal sich ein erreichbares Ziel zu setzen und vielleicht, wenn man Spaß dran gefunden hat und eine Wirkung sieht oder spürt, dass man darauf aufbaut. Ja, vielleicht erstmal eine Viertelstunde pro Tag gehen oder eine halbe Stunde pro Tag gehen, leicht in Schweiß kommen und darauf aufbauen. Ist besser, als sich einfach nur für 2 Jahre jetzt im Fitnessstudio anzumelden und dann nach 4 Mal trainieren aufgeben.
Genau, das ist ja, also damit lässt sich auch diese Empfehlung gut erklären mit diesem Verhaltensmodell, was Fock da aufgestellt hat. Und gleichzeitig ist es genau der Fehler, den man ja häufig macht, ne? Also wir alle kennen das, glaube ich, du bist gut im Saft, läufst viel und dann passiert halt irgendwas und du bist mal 3-4 Monate nicht mehr ordentlich gelaufen. Und dein Schwieger ist so, jetzt will ich wieder anfangen und was machen wir? Wir nehmen nicht die 5-Kilometer-Runde, sondern wir nehmen die 10-Kilometer-Runde und gestehen uns auch nicht zu, eine 37er-Zeit wäre vielleicht ganz cool jetzt nach 4 Monaten. Da fängt der Jan schon wieder an zu zweifeln, weil er eine 5-30er normalerweise läuft und die peilen wir dann auch direkt wieder an. Ich weiß, du läufst auch eine 4-30er.
Ja, stimmt, ich wollte gerade 37 Minuten wieder, okay, nein, 7 Minuten 30, okay, aber wir lenken ab, wir verwirren hier die Hörerinnen und Hörer diesmal.
Ja, aber ja. zu großer Anfang und dann bricht die Kette auch wieder ab. Ja. Dann höre ich nämlich auf, dann habe ich nur das Einmalverhalten.
Genau. Okay, also 4. Schritt, kleinen Anfang.
Genau.
Um darauf aufzubauen. Das nächste ist, glaube ich, total wichtig für diese Habitualisierung dieses Verhaltens. Das ist nämlich einfach dieser 5. Punkt, eine gute Aufforderung finden. Also wir hatten ja, ne, Motivation stimmt, Fähigkeit stimmt oder haben wir stimmig gemacht, aber jetzt brauchen wir eine regelmäßige gute Aufforderung, die uns klar signalisiert, so Junge, jetzt geht's los.
Genau, und da, wenn man so ein bisschen an Maslow'sche Bedürfnispyramide denkt, da gibt es natürlich so diese natürlichen Aufforderungen, die mein Körper mir vorgibt. Ich muss essen, schlafen, trinken, all das. Das sind keine guten Aufforderungen, weil die halt so habitualisiert und so beiläufig passieren, dass sie mir keinen guten Trigger geben.
Mhm. Genau. Also kurz nach dem Einschlafen irgendwas beginnen ist schlecht, kurz nach dem Aufwachen vielleicht auch nicht. Aber dann, wenn das System greift, dann ist das besser. Zum Beispiel nach dem Kaffee machen, also nach einer aktiven Handlung, die man selber bestimmt hat.
Genau, und das ist die sogenannte Action-Aufforderung, da wo er auch sagt, okay, das funktioniert am besten. Also wenn ich ein bestimmtes Handlungsfeld habe, eine bestimmte Tätigkeit habe und kann die verquicken, also nachdem ich irgendwas gemacht habe, mache ich ein neues Verhalten.
Genau.
Wenn das funktioniert, das ist die höchste Wahrscheinlichkeit und es gibt noch so eine Zwischenstufe, wo er sagt, das kann funktionieren, muss aber nicht, das sind so kontextabhängige. Also ich habe ein Post-it am Rechner, weil ich mir sage, alle 5 Minuten Wasser trinken. So, das funktioniert ganz gut, alle 5 Minuten einen Schluck Wasser, wenn ich mehr Flüssigkeit zu mir nehmen möchte, aber nur, wenn ich am Rechner bin. Ne? Das ist halt das Problem dabei.
Okay.
Und es funktioniert auch nicht mehr dann, wenn ich 10 weitere Zettel noch dran geklebt habe, weil ich sage, immer in diesem Kontext möchte ich an irgendwas erinnert werden.
Genau, also du sagst, also Kontextaufforderung, wie gesagt, Post-it am Monitor oder E-Mail-Reminder, was auch immer, eine App-Notification, das wäre so eine Kontextaufforderung, die funktioniert gut.
Kann funktionieren.
Aber am besten ist es, wenn ich es von der Handlung abhängig mache.
Genau. Wenn ich ein habitualisiertes Verhalten habe, was mir schon innewohnt, wo ich sage, okay, das tue ich sowieso. Und wenn ich das jetzt verquicke mit meinem neuen Verhalten, dann kann es sehr gut funktionieren.
Okay, super. Gut.
Das ist jetzt aber auch mal wichtig, auch im Kundenverhalten sich das zu überlegen. Was macht mein Kunde denn ohnehin schon? Und wie kann ich eventuell ein kleines Nutzungsszenario mit dem Verhalten meines Kunden verquicken? Mhm. Damit er halt lernt, dieses Produkt nutze ich halt auch wirklich gerne.
Ja, da sind wir natürlich schon ganz gut in der in der Customer Journey auch drin und
genau.
Ne, die wir da vielleicht auch nochmal justieren müssen.
Absolut. Und es geht halt wirklich darum, wir hatten es ja schon letzte Woche, in diesen Fähigkeiten, die Ability Chain, ne, Zeit, Geld, körperliche Voraussetzungen, mentale Voraussetzungen oder auch eigene Routinen. Was ist dazu? Und wenn ich an die eigenen Routinen andocke und die passen auch noch beim Kunden, dann kann ich natürlich wirklich so ein Verhalten verstetigen und kann halt eine Nutzung hochziehen, was natürlich super ist für Kundenbindung, für Loyalität, aber vielleicht auch für den Kauf, wenn ich halt in so einer Probephase bin und ich versuche, den Kunden so langsam ranzuführen.
Genau, aber nicht verwirren lassen. Einfach, es muss einfach sein und einfach bleiben,
ja.
Das Verhalten. Dann schaffe ich so eine Habitualisierung.
Genau.
Gut, jetzt kommen zwei Punkte. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin so nicht auf Kriegsfuß, aber ich denke, okay, dann mussten sie aus den 5 Punkten, wo wir, oder zumindest ich voll und ganz hinterstehe, jetzt mussten sie die beiden auch noch da reinbringen. Der nächste, 6. Punkt ist Erfolge feiern. Ja, klar. Ne?
Ja, habe ich noch eine andere. Also ich bin ja bei dem, was die 7 Punkte angeht, aber ich finde es schon nochmal wichtig, damit du halt das positiv verstärkst.
Ja, okay, geschenkt. Ist okay. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was so spezifisch hier bei diesem Tiny Habits oder bei diesem Behavior Model, was das ist mit dem Feiern. Aber ich gebe dir recht. Also, Erfolge feiern wirkt sogar sehr gut, weil es ein positives Momentum hat, weil es vielleicht auch was Emotionales noch transportiert dabei. Also, ja, darf man machen.
Genau, und er braucht es, vielleicht kriegt man da die Kurve hin, er braucht es ja deswegen, weil es sind ja nur Tiny Habits. Also, er sagt ja, wenn du ein Verhalten ändern willst, das wäre in dem Fall auch Nutzungsverhalten von bestimmten Produkten, die wir unseren Kunden zumuten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Nutzungsverhalten sich ändert, am höchsten, wenn du in kleinen Schritten immer ein bisschen mehr davon nutzt. Und deswegen brauchst du halt diese positive Verstärkung, um dann auch in den 7. Schritt zu kommen, um zu sagen, okay, was funktioniert an dem Verhalten, was funktioniert nicht und wie kann ich den nächstgrößeren Schritt machen oder den nächsten Schritt machen, um dieses Verhalten grundlegender noch zu verändern und idealerweise zu verstetigen.
Finde ich ganz interessant. Jetzt kommen wir doch wieder zum Thema Fitness oder Fitness-Apps. Die machen das wirklich sehr gut. Ne? Also die feiern dich, also natürlich, ne, aus der Konserve kommt dann so ein kleiner Applaus oder ein Daumen nach oben oder ein schlecht gemalter Pokal. Aber freut mich alles. Ne? Freut mich alles. Und das nächste, Schritt 7, also iterate, also iterieren, wiederholen und expandieren. Wie schaffe ich dann vielleicht von meinen 10 Liegestütze mal auf 20 oder 25 zu kommen. Das fördern diese Apps ja auch. Ne?
Genau, aber das ist genau das Prinzip. Ne? Also es wird, Gratulation, du hast es jetzt geschafft, 5 Wochen nacheinander zu laufen. Versuch doch die 6. Woche auch zu laufen.
Ja.
Ne? Oder wir schlagen dir vor, mach aus der 8-Kilometer-Runde jetzt eine 10-Kilometer-Runde.
Hm? Genau.
Genau das ist das Prinzip.
Okay. Gut, ich glaube, wir haben es soweit ergründet, das Thema Tiny Habits. Ich glaube, es ist keine Raketenwissenschaft, aber wie so häufig die Umsetzung, ob man es umsetzt oder wie konsequent man es umsetzt, ist dann eben erfolgsbestimmt. Kommen wir zur Zusammenfassung unserer 149. Folge. Aller Anfang ist klein, Tiny Habits.
Genau, also erstmal die Methode ist wirklich auf Selbstverbesserung ausgelegt, also wie kann ich mein Verhalten ändern, ist aber basierend auf einem allgemeinen Verhaltensmodell und gilt damit auch für Kaufverhalten. Das kann man schon einfach mal so sehen. Und wichtig ist halt, klein anzufangen.
Ja.
Das kann man festhalten und wichtig ist, klar das Ziel aber vor Augen zu haben. Sowohl für sich selber als auch für die Kunden. Fogg nennt es, und ich liebe diesen Begriff, Behavior Crafting.
Aha.
Also ich muss mir jetzt wirklich überlegen in diesen Schritten 2 und 3, was sind meine Verhaltensoptionen und wie passt das Verhalten am besten zu meinem Ziel? Und welches mache ich am einfachsten? Das ist Behavior Crafting, weil ich mir jetzt wirklich diese Verhaltenskette, wie kann ich mich so langsam steigern, überlege und wie kann ich vielleicht das Kundenverhalten so langsam steigern? Diesen Prozess muss man verstanden haben und wenn man den dann verstärkt, durch Feiern der Erfolge, aber auch halt durch Erreichen des nächsten Schrittes, durch Iteration, dann kommt man zu einer echten Verhaltensänderung.
Super. Also hört sich sehr verständlich, sehr klar an. Mir gefällt das Modell, das ja eben die Möglichkeit hat, Motivation und Fähigkeit nicht gegeneinander auszuspielen, aber gegenseitig zu kompensieren. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihre Verhaltensweisen mal auf den Prüfstand stellen.
Genau, oder überlegen Sie sich doch einfach im Prüfstand mal, welches Verhalten würden Sie bei Ihrem Kunden am liebsten auslösen und was wären die Tiny Habits auf dem Weg dahin?
Wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldung. Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch, frohe Weihnachten und freuen uns auf Sie im nächsten Jahr.
Machen Sie es gut, einen tollen Jahresstart. Bis nächstes Jahr.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.